Ausnahmezustand am Steigerwald. Erfurt gewinnt das Thüringen-Derby.
Alles rund um den Pfannenraub in Aue.
Und im Keller brennt noch Licht. Dynamo Dresden und der FCM punkten beide dreifach.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt, an mir so eine Frage zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fangen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten rein in Folge 19. Jungs, wie geht's euch? Paddy sitzt bei seinen Eltern im Erzgebirge und es ist schön weihnachtlich und Gregor wie immer in Köln.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich bin noch gar nicht fertig mit Zählen von den Schwibbögen, die da im Fensterbrett standen bei Paddys Eltern. Da mag man Weihnachten offensichtlich sehr, finde ich richtig gut.
Ja, ich muss kurz korrigieren, sonst bekomme ich hier Geschimpftes, wie Oma früher immer gesagt hat. Oh. Wir sind im Osterzgebirge, irgendwo zwischen Dresden und Tschechien befinde ich mich gerade. Und ich sag mal so, wenn irgendwelche Osterzgebirgs- oder Erzgebirgs-Holzkunsträuber unterwegs sind, die würden hier, glaube ich, echt glücklich werden. Das war jetzt keine Einladung, aber mir geht's gut. Ich fühle mich hier wohlig warm aufgehoben.
Den kriegt man doch in das Erzgebirge und die Räuber, das Thema haben wir nachher auch noch.
Das kriegt man doch aber im Erzgebirge kriegt man doch aber zum Personalausweis so einen Schwibbogen immer direkt dazu, oder? Den hat doch quasi jeder da.
Das ist richtig. Das Erzgebirge ist die einzige Region in Deutschland, wo du nicht zuerst die Finanzamtnummer bekommst, Steuernummer, sondern wo du zuerst einen Schwibbogen bekommst, dann kommt die Post vom Finanzamt und dann kriegst du einen Perso.
Fühlst du dich denn auch schon entsprechend weihnachtlich nach dem ersten Advent gestern? Bist du schon in Stimmung, Paddy?
Da ich ja schon seit September Stollen en masse in mich reinknalle zum Beispiel und so ein paar Sachen schon mache und auch zum, jetzt muss ich gucken, dass ich meine Eltern nicht von Bus werfe hier, aber wir sind so sehr, einfach sehr unreligiös, also gar nicht religiös, also es ist auch so Totensonntag ist mehr so eine Idee im Kalender, das heißt, hier ist auch vieles schon geschmückt vor Totensonntag, einfach wenn es irgendwo zeitlich gerade passt. Deswegen fühle ich mich schon eine ganze Weile weihnachtlich, deswegen habe ich diesen Effekt schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, bei Gregor, der ist aktuell, da stehen im Regal hinter ihm zwei Fußbälle, zwei braune Bierflaschen da oben oder was? Oder ist das noch der Rest von gestern Abend oder was ist das?
Na, sag mal, also bitte dich. Nee, das ist hier so mein Fußballregal, da kommt alles Schrein. Rein. Mein Fußballschrank, da kommt alles rein, was ich so finde, was schöne Sachen sind, die mich beim Sport immer daran erinnern, was man, ja, wie toller ist. So ist das. Aber weihnachtlich ist hier noch gar nicht. Also ich bin irgendwie, irgendwie kam der Dezember auch so schnell.
Oder? Das stimmt, das geht vielen so. Aber ich habe jetzt schon mehrfach Last Christmas gehört und bei mir geht es jetzt langsam los.
Ja, das stimmt.
Ich bin voll dabei, sobald Wham erklingt. Jungs, wir dürfen unsere Vorstellungsrunde übrigens nicht vergessen. Fällt mir gerade mal so ein, wo ich hier auf unseren Ablaufplan gucke und würde mal kurz starten mit dem Mann, dessen Initialen auch Pyrotechnik und Fankultur bedeuten könnten. Offiziell heißen sie aber oder stehen sie für Paddy Fritsche.
Warum ich da noch nie, wirklich, also ungelogen jetzt, nicht ironisch, noch nie drauf gekommen bin, frage ich mich, ist danke Alex Küpper wirklich für diesen erhellenden Moment gerade.
Boah, da saß der aber die ganze letzte Woche, saß der da dran. Die ganze letzte Woche.
Hat er sich aufgeschrieben, PF untereinander, ne, und hat überlegt, scheiße, was mache ich damit jetzt?
Was könnte man denn daraus machen? Ich hab übrigens gestern Abend, habt ihr die Bilder aus Amsterdam gesehen, von Ajax, da habe ich kurz überlegt, ob ich mir das nochmal eine Woche klemme und erst nächste Woche bringe. Es war ja geisteskrank.
Abgebrochen, ne?
Spielabbruch in den Niederlanden, weil die da alles weggefackelt haben.
Da hieß es eher Polenböller und Fanatismus, ne?
Ja, absolut. Also das war ja so hochgradig asozial, was die da an Feuerwerk kreuz und quer und wild durch die Gegend geballert haben. Ja. Also, Wahnsinn.
Aber da Köpi moralisch flexibel ist, hat er gesagt, komm, den bringe ich heute noch.
Nein, ich weiß, dass du ja deine Pyrotechnik immer im Sinne der Ostkunst einsetzt.
Ja, das ist richtig. Außerdem mit dabei ist derjenige, der gestern vom Dresdner K-Block einen Spruch gedrückt bekommen hat, weil er mit dem Lambo letzte Woche durchs Stadion gefahren ist, Gregor Rühl.
Ja, das ist, manchmal verfahre ich mich da einfach. Das ist ein bisschen ärgerlich. Schwierig zu finden, da das Parkhaus in Dresden. Außerdem der Mann, der wegen anstehender Innenministerkonferenz wollte, dass wir hier alle im Podcast die ersten 12 Minuten schweigen. Sehr ehrwürdig und schöne Idee, aber wir konnten es ihm ausreden. Das machen wir dann eher nach dem Podcast. Hallo, Alex Küpper.
Also, hätten wir schon einen Videopodcast, dann könnte man ja zumindest drüber nachdenken. Als reines so Audioformat ist es dann doch ein bisschen blöd.
12 Minuten so nix, so gar nichts.
Immer nur so atme so.
Da, okay. Ja. Und ab und zu mal, ich meine, das gibt's ja schon, ab und zu mal so bei einer leichten Torchance mal so ein ruhiges, so ein Klatschen.
Ja, so wie wir es jetzt überall flächendeckend erlebt haben, wieder in der Bundesrepublik. Sprechen wir natürlich auch noch ausführlich drüber, über das, was da so los war in den Anfangsphasen der Spiele. Wir haben eine ganze Menge vor und wollen starten, wie ihr das alle gewohnt seid, mit einer Rubrik, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die nur mit euch funktioniert. Der Blick an die Basis. Bitte schreibt uns gerne eure Geschichten aus der Kreisliga. Egal was, wenn irgendwas Kurioses passiert, irgendwas Außergewöhnliches, einer kommt von der Bank und macht 7 Tore in einem Spiel, haut's uns in die Kommentare, schreibt uns an, gerne bei Instagram oder sonst wo, weil das sind die Geschichten, die den Fußball im Osten ausmachen, zumindest in weiten Teilen, mindestens genauso wie der große Fußball in der dritten Liga und in der Regionalliga. Und Gregor, du darfst gerne in Vorleistung gehen, weil du hast in dieser Woche wieder den DDR-Clubnamen der Woche mitgebracht.
Und das kann natürlich, ihr habt sicherlich auch sämtliche Gleichungen letzte Woche gelöst. Und das ist, ja klar, weil diese Woche ist es die Betriebssportgemeinschaft Maschinelles Rechnen Neustrelitz. Und deswegen...
Weltklasse.
Gehen wir mit sämtlichen gelösten Aufgaben und Variablen und Unbekannten in diese Folge herein. Ja, ich habe gelesen, es gab in der Börde einen Schiedsrichterstreik. Offensichtlich wurde den Schiris da in den unteren Ligen das alles ein bisschen zu viel im Nachwuchsbereich. Es gab viele Beleidigungen bzw. einfach kein Fair Play. Das war so hart in den letzten Wochen, Monaten, dass die als Konsequenz daraus gezogen haben, einfach mal ein Wochenende zu streiken. Und es gab wirklich viele Spielabsagen, außer auf Landesebene. Und ich glaube, bei einer Vorrunde von der Hallenmeisterschaft. Genau, aber es sind viele Spiele ausgefallen, weil die Schiris eben ein Zeichen setzen wollten für Fair Play. Und das ist was wir natürlich hier voll unterstützen. Ohne die Jungs geht es nicht.
Weil sie in den letzten Wochen immer mehr Gewalt erfahren haben, oder?
Genau, weil sich das gehäuft hat. Ja, was heißt Gewalt? Also so auch natürlich verbale Zwischenrufe und einfach generell dieses Fair Play ist einfach dann zu wenig da. Und schon krass, ne? Also wenn die sich dann zusammenschließen und sagen, wir müssen da mal ein Zeichen setzen, offensichtlich geht es nicht anders und hoffentlich
besorgniserregendes Signal.
Ja, so ist es.
Aber irgendwie auch auf eine komische Art irgendwie cool, weil du das erstmal dann wirklich merkst, wie krass wichtig und dass es eigentlich die wichtigste Position ist auf dem Fußballplatz. Also man sagt das immer so phrasig und wir haben ja auch schon häufiger mal drüber gesprochen, aber dass du es eben mal so vor Augen geführt bekommst, ja, wenn der rechte Stürmer von Team A und der Linksverteidiger von Team B streiken, ist das allen scheißegal, weil du kannst trotzdem irgendwie das Spiel am Laufen halten. Aber wenn dieser eine Mann oder diese eine Frau fehlt, dann geht's halt eben sofort überhaupt nicht mehr. Und das finde ich echt coole Sache.
In der
so schlimm,
oder
wie es ist, dass es dazu kommen muss.
Nicht mehr bereit ist, den Sonntagmorgen mit der Familie zu opfern für irgendwie 30 Euro Anfahrtsgeld oder so. Dann liegt plötzlich alles brach. Das muss jedem bewusst sein.
So ist es. Gutes Zeichen. Auch ein schönes Zeichen finde ich, dass der Fußballverband Sachsen-Anhalt im nächsten Jahr ein Fokusjahr setzt. Und zwar wollen sie ein deutliches Signal senden für mehr Teilhabe und Sichtbarkeit von Frauen im Fußball. Und im Rahmen dessen haben sie jetzt ein Stipendium ausgeschrieben. Man kann sich dafür bewerben, wenn man eine C- oder B-Lizenz im Fußballverband Sachsen-Anhalt, also Trainerlizenz, erwerben möchte. Und genau, das Ziel ist es halt, mehr Frauen an die Seitenlinie zu bringen, generell einfach Frauen im Fußball zu fördern. Und im Rahmen dieses Stipendiums werden eben diese Lizenzen, die Kosten dafür, komplett übernommen. Und ja, da kann man sich für bewerben, kann man alles mal nachlesen auf der Seite vom Fußballverband Sachsen-Anhalt. Und das finde ich doch eine gute Sache. Also Mädels, Frauen, Ladies, wenn ihr das hört, bewerbt euch da gerne und werdet Trainerinnen und stellt euch an die Seitenlinie. Das ist super.
Schöne Idee.
Außerdem wurde mir geschickt ein Video aus der Thüringen-Liga. Der SV 04 Büsleben hat gespielt gegen den SV Borsch 1925. Und irgendwie gab es da wohl ja ein paar Komplikationen. Oder man wusste nicht so genau, was in den Regeln steht bezüglich, wie man sich anzieht. Weil es wurde ja kalt in den letzten Wochen, unter anderem auch in Thüringen.
Also ganz kurz zur Info, Gregor hat es heute Morgen um 7.07 Uhr, glaube ich, in unsere Gruppe gestellt. Und es war der erste Lacher des heutigen Tages, dieses Video. Es lohnt sich.
Also es war wohl offensichtlich so, dass Spieler von beiden Mannschaften eine Unterhose anhatten, die aber die falsche Farbe hatte. Und es steht in den Richtlinien und in den Regeln drin, dass die Unterhosen dieselbe Farbe haben müssen wie die Trikots bzw. die Hosen dazu. Und wenn das nicht so ist, dann musste die eben ausziehen. Deswegen kam es wohl zu einem Striptease in der Thüringen-Liga. Und dieses Video, das kann ich gerne nochmal auch bei Instagram teilen, von der Seite Sportliches Thüringen bei Instagram, hält eben fest, wie ein Spieler eingewechselt wird und der Schiri will eben lässt ihn nicht auf den Platz, und weil er diese falsche Unterhose anhat, und der Trainer und sämtliche Funktionäre und Zuschauer an der Seitenlinie reagieren darauf, wissen erst nicht, was los ist, weil sie im Zweifel die Regeln nicht kennen, und dann fallen solche Sätze wie, das ist doch normaler Schlipper, und was hast du für einen Schlipper an, und zieh die Hose aus, und also nur sowas. Also ein sehr, sehr schöner Moment in der Thüringen-Liga. Ja, offensichtlich ist diese Regel so, weiß nicht, ob man sie sinnvoll findet oder nicht.
Warum muss ich gerade an Paddy und seine Blumenbuchse denken?
Richtig, das wäre mein Schnitt. nee, ich habe aber eine andere. Also, jetzt mal, du sagst so gut, Gregor, ob die Regel sinnvoll ist oder nicht. Ich kann mich erinnern, das war ja noch nicht immer so. Und ich war, glaube ich, gerade auch, wir hatten letzte Woche ja eine Zuschrift aus Bannewitz, dieses Eckballtor, ihr erinnert euch. Und in Bannewitz war das auch so, dass wir zwei Torwart-Sets hatten, die farblich wirklich ein bisschen wild waren. Und dann kam diese Regel plötzlich auf. Und das Torwart-Trikot beim SV Bannewitz damals in dem Trikotsatz, es war giftgrün, sowohl Hose als auch Oberteil. Und bei Dresden Südwest, wo ich noch gespielt hatte, ich glaube, da war es so, egal wie rum, da war es giftorange. Weil das so dieses klassische, es war so diese Hype-Zeit von diesen giftigen Farben und vor allem eben als Torwart-Trikot nochmal so ein extra Farbtupfer auf dem Rasen. Und da war das hundskompliziert, weil das Tape musste plötzlich auch Stutzenfarbe haben und die Stutzen waren auch giftgrün beziehungsweise halt giftorange. Und dann musst du mal als Amateurkicker, der ja auch nicht irgendwie irgendwas gesponsert bekommt, diese Farben plötzlich finden. Sowohl als Buchse, als auch als Tape für die Stutzen und so. Und ich finde das im Amateurbereich total überflüssig. Weil das ist teilweise einfach auch frech, das zu verlangen bei speziellen Trikotfarben, dass dann die Eltern wieder lossprinten, weil der kleine Linus Pascal braucht plötzlich eine beige-blaue, spätburgunderfarbene Unterbuchse. Also es ist ja auch irgendwo alles Kohle und so. Dann muss ich auch noch frisch gewaschen sein am Spieltag.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das im Nachwuchsbereich auch so ist, aber im Herrenbereich ist es offensichtlich so.
Ja, aber ich war ja C- und B-Jugend. Ich war C- und B-Jugend und es war ganz genauso. Das war Pflicht.
Okay. Ja, also ich bin
wirklich gespannt, ob wir vielleicht nochmal Zuschriften bekommen von den betroffenen Vereinen, weil ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es da wirklich um diese Radlerhosen geht, die man ja oft mal drunter hat, um die Oberschenkel ein bisschen warm zu halten, bei niedrigen Temperaturen, oder ob es wirklich eine normale Unterhose war, die da irgendwie mal bei einer Grätsche rausgeguckt hat oder so. Wenn das nämlich der Fall sein sollte und der Schiri sagt, das geht so nicht, das wäre schon relativ schräg, muss man sagen. Also naja, da freuen wir uns gerne über Aufklärung, vielleicht kommt ja was.
Striptease in der Thüringen-Liga ist trotzdem also eine Headline, die mich komplett abholt. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine Meldung, die hier Platz finden musste.
100 pro. Zwangsstriptease machen wir draus. Zwangsstriptease.
Gott, oh Gott, oh
sehr
Gott.
Gut. Also nochmal der Hinweis, schreibt uns gerne eure Geschichten. Ansonsten kommentiert die Folge bei Spotify oder in der Mediathek, je nachdem, wo ihr es hört. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Jungs, dann lasst uns mal reingehen mit dem Fußball vom Wochenende. Ich würde sagen, wir starten mit der Regionalliga und mit dem Thüringen-Derby. Ich habe es zusammengefasst für Sport im Osten und kann euch sagen, es war ein unfassbarer Fußballabend. Wir müssen zunächst mal Abbitte leisten, glaube ich. Kurzer Hinweis auf unser Tippspiel. Gregor 1-0 für Jena, Paddy 3-1 für Jena. Ich 2-0 für Jena. Da haben wir mal wieder bewiesen, dass wir wirklich gar keine Ahnung haben von dem, worüber wir hier sprechen. Witzigerweise schrieb mir am Samstag sofort Fabian Gerber. Und er hat mir einfach nur, also der Trainer von Rot-Weiß Erfurt, er hat einfach nur zwei Screenshots geschickt. Einmal unsere drei Tipps und darunter vom Kicker ausgeschnitten das Endergebnis 3-1 für Rot-Weiß Erfurt. Da musste ich lachen.
Fair enough. Also ja. Nach diesem Abend durfte er das auf jeden Fall tun, glaube ich.
Ja, beste Grüße nach Erfurt.
War nicht böse gemeint. Und zumindest so ein bisschen zur Ehrenrettung muss man ja sagen, dass auf diese emotionale Explosion im Vorfeld wenig hingedeutet hat bei Rot-Weiß Erfurt. Ihr erinnert euch, wir haben letzte Woche den O-Ton von Fabian Gerber eingespielt nach dem 1-1 gegen Zehlendorf, wo er seine Jungs so richtig angezählt hat. Dann hat sich in dem Spiel auch noch der Kapitän Till Schwarz verletzt. Also es deutete fast nichts darauf hin, dass RWE eine solche Reaktion zeigen würde. Umso bemerkenswerter ist sie dann ausgefallen, weil das war dann wirklich am Ende ein Fußballabend, der eine solche Energie und eine solche Emotionalität ausgestrahlt hat. Das war wirklich beeindruckend.
Und ich fand, das hat sich auch in dieser Zusammenfassung total transportiert. Also ich habe das so angeschaut und die ersten 10 Sekunden war ich so, boah, also da war ja richtig Feuer drin, da war ja richtig Alarm.
Ey, wirklich, diese Bilder, wie die da bei Abpfiff oder bei den Toren ausrasten auf der Erfurter Bank. Das war Wahnsinn. Und das siehst du auch in der Form ganz selten, wenn wirklich so allen kollektiv die Gesichtszüge völlig entgleiten. Darauf spielst du, glaube ich, an, auf diese Bilder. Ne? Das war komplett irre. Und zwar 3-4 Mal an diesem Abend. War Wahnsinn.
Ja, also wirklich vor allem, wie du schon gesagt hast, nach dieser Leistung auch letzte Woche irgendwie in Zehlendorf, was man ja schon sagen muss und was auch noch dazu kommt, hat der Franz Gerber danach auch nochmal gesagt im Interview, Erfurt hat da mit einer Rumpfelf quasi gespielt, also die haben ja wirklich so Verletzte, das ist ja kein Pech mehr, das ist wirklich, hat er auch gesagt, das ist ja eine Epidemie, also ja. Das kommt ja auch irgendwie noch dazu, da ist wirklich so viel ausgebrochen, auch wie die gewonnen haben, also das war schon wirklich, Thüringen Derby at its best.
Ja, überfallartiger Fußball und Carl Zeiss kommt damit überhaupt nicht klar. Das 1-0 für Erfurt durch Fehler fällt, indem RWE das Spiel schnell macht, dann ist ein bisschen Glück dabei. Dann lässt Fehler Redemann und wie heißt er denn, Hessel, die beiden Innenverteidiger komplett stehen und umkurvt auch noch Liesegang. Also das war Wahnsinn und das war wirklich, also da ist dieses Stadion zum ersten Mal emotional explodiert. Und dann machen sie auf ähnlich überfallartige Art und Weise das zweite Tor, wo sie wirklich extrem schnell spielen. Abseits oder nicht, war nicht aufzulösen über die Kamerabilder. Auf jeden Fall spielen sie es dann sauber aus. Ugondu schiebt das Ding rein und das Steigerwaldstadion dreht komplett ab. Und am Ende hat tatsächlich die Steigerwaldkurve im Vorfeld schon die Überschrift des Abends vorgegeben, weil nämlich vorm Spiel hing ein riesiges Plakat Ausnahmezustand vor der Kurve und den haben wir dann auch über den ganzen Abend erleben dürfen.
Ja, also wirklich, also Erfurt wahrscheinlich hat dann diese Aussage da von Fabian Gerber an seine Jungs da wirklich so gezündet, weil die waren ja so wach, also die waren ja wie angestochen. Also Jena macht einen, auch natürlich wirklich schlecht von Jena oft gepennt, aber die machen irgendwie Fehler, ne, und so zack, Umschaltspiel sofort, stechen da so rein und sind, also das war wirklich, war beeindruckend.
Ja, muss man so sagen, von Carl Zeiss dann auch nach dem Seitenwechsel relativ wenig, also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, Gregor oder Paddy, da war ich relativ enttäuscht. Gegen den HFC haben sie die erste Hälfte verpennt und jetzt gegen Erfurt wieder und auch im zweiten Durchgang dachte ich mir, ey, was ist denn jetzt los? Also die wechseln zur Pause 4-mal und das zeigt im Grunde sofort Wirkung, weil die nach, ich weiß nicht, 25 Sekunden im zweiten Abschnitt sofort aufs Tor schießen. Dann erlauben sie sich einen Riesenfehler durch Weihrauch im Mittelfeld, kassieren das dritte, melden sich dann aber durch einen direkten Freistoß zurück. Und in dem Moment dachte ich, okay, jetzt haben wir nochmal eine halbe Stunde oder wie lange auch immer noch zu spielen war, richtig Feuer in dieser Partie. Und es kam gar nichts. Also ja, ich glaube, der nächste ernstzunehmende Torschuss war dann irgendwie 84. Minute oder so von Carl Zeiss. Das war so komisch verhalten, das habe ich nicht verstanden.
Tja, waren vielleicht einfach auch beeindruckt von der Kulisse oder von den Erfurtern. Aber ich fand es auch ein bisschen dünn, so auch als Lokverfolger Nummer 1 irgendwie, ne? Also, dass da dann nicht mehr kam. Aber ja, gut, manchmal kannst du es nicht erklären. So ist dann eben auch das Derby einfach.
Ja, also es war wirklich ein absolut wildes Spiel. Am Ende 3:1 für RWE und selbst nach Abpfiff war noch nicht Feierabend. Da kam es nochmal zur Rudelbildung, inklusive Schubser von Hairulla gegen den Torwarttrainer Kühers von Carl Zeiss. Und Hairulla sieht die rote Karte. Gregor, was denkst du darüber?
Naja, erstmal denke ich mir, so eine Rudelbildung gehört eigentlich zum ordentlichen Derby natürlich dazu. Also, dass danach nochmal ein bisschen die Emotionen hochkochen. Ich fand die rote Karte schon vertretbar. Ich fand es nur spannend, wie der Torwarttrainer, also da dachte, muss ich kurz an Neymar denken, als er da zu Boden gegangen ist.
Ey, tatsächlich, meine, die Cutterin, mit der ich das geschnitten habe, hat auch gesagt, der macht den Neymar, guck mal hier. Wirklich.
Also, naja, so ein bisschen Neymar in Erfurt, das tut doch auch gut. Er hat sich dann halt, also er wurde geschubst, geht zu Boden, dreht sich wirklich so ein bisschen, so dreimal zu viel. Dann fand ich aber, also oft bleiben die ja dann noch liegen, ne? Und er hat dann aber, glaube ich, so bei der dritten Rolle hat er sich gedacht, nee, das ist auch Quatsch jetzt hier. Das ist ja direkt wieder ist Also, ja, gehört doch alles irgendwie dann auch dazu bei so einem Derby. Ja, natürlich bitter, ne? Dass der, ich glaube, Fabian Gerber hat es gar nicht mitbekommen sogar, hat er danach noch im Interview gesagt. Ist natürlich jetzt blöd dann durch so eine Aktion, dass du dir dann irgendwie dann eine Sperre abholst, aber naja.
Ja, das knallt schon richtig rein, muss man sagen, ne? Also
vor allem bei dem verletzten Pech und so, ja.
Du hast das verletzten Pech, du hast im Derby kurz vor der Pause die nächste möglicherweise schwere Verletzung, in der Hoffnung, dass nicht. Und dann kommt Hairulla nach dem Spiel und erlaubt sich so eine Undiszipliniertheit. Also da kommt jetzt schon wieder eine ganze Menge zusammen für RWE. Nichtsdestotrotz hat Fabian Gerber dann auch gesagt, also diese Schubserei, diese Rudelbildung, was auch immer da passiert ist, wir sind Derby-Sieger und mit sowas müssen wir uns jetzt erstmal nicht mehr beschäftigen.
Ja, und Fabian Gerber hatte ja auch Geburtstag an dem Tag, ne? Also es war ein
Glückwunsch nachträglich.
Glückwunsch nachträglich auch nochmal. Sorry für unsere Tipps. Aber ja, war, glaube ich, eine gute Geburtstagsfeier für ihn. Die Bilder danach auf jeden Fall von der Mannschaft vor der Kurve und so, das war schon gut. Und ich glaube, Jena ja auch 15 Jahre oder so nicht gewonnen in Erfurt.
2010 zuletzt, ja.
Boah, ja.
Das ist schon eine schmachvolle Serie, muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Tja, damit ist die Hinrunde in der Regionalliga Nordost auch schon beendet. Gibt noch einige Mannschaften, die noch ein Spiel in der Hinterhand haben. Aber grundsätzlich, Jungs, können wir schon mal ein Fazit zur Halbzeitpause ziehen in der Regionalliga Nordost. Erstmal kurzer Fokus auf die Fußballstadt Leipzig. Lok träumt und Chemie zittert aber mal so richtig. Das kann man, glaube ich, festhalten. Nach 17 Spielen bei Lok, 16 bei Chemie.
Ja, also gut, wenn du dir das da auch wieder anschaust, das ist auch einfach, weiß ich nicht, das ist dann unglücklich, das ist Pech, das ist dann aber auch nicht wach in Leutsch, dass du dir dann da in der Nachspielzeit wieder diesen zweiten Treffer da einfängst. In Probstheider sieht es anders aus. Die muss man auch schon sagen, die nach dieser, ja, doch, glaube ich, Riesenenttäuschung für alle in der letzten Saison und verpassten Drittliga-Relegationen spielen die eine Hinrunde, in der sie, glaube ich, sogar mehr Punkte holen als in der Hinrunde letzte Saison, kommen also quasi noch stärker wieder, haben jetzt sogar 6 Punkte Vorsprung aufgrund der Niederlage von Jena in Erfurt. Vertauschte Welten, sage ich mal so, in Leipzig. Und jetzt ist eine Woche Winterpause, ne?
Es ist, ja, Glückwunsch. Ich finde das ehrlich gesagt unglaublich. Also wir haben uns ja auch im Rahmen dieses Podcasts drüber unterhalten, vor der Saison oder in den ersten Folgen, zum Thema, ne, Lok Leipzig und wie kann man das wegstecken und Co., dieses Scheitern, vor allem auch auf welche Art und Weise wieder gegen den TSV Havelse, wo ich lustigerweise die Woche bin. Also ich bin mal gespannt, wie man da das Spiel sieht. Ich glaube, die haben da eine andere Meinung zu den beiden Relegationsaufstiegspartien. Dann so zurückzukommen und das so abzuschütteln mit fast ja dem ähnlichen Personal sozusagen, was wenige Wochen davor diese Schläge bekommen hat auf die Hauptsicherung. Das kann man, finde ich, nicht hoch genug anrechnen, was da geleistet wird, sowohl auf der sportlichen Ebene direkt von der Mannschaft als auch auf der Ebene oben drüber, die das Ganze zu verantworten hat im Bereich Trainingsplanung, Kaderplanung und Co. Ich hätte das nie für möglich gehalten, das nochmal so wegzustecken, vor allem auf diese Art und Weise mit 14 Siegen und also 43 Punkten jetzt, das ist bekloppt, im positivsten Sinne.
Tatsächlich nochmal 3 mehr, Gregor hat es gesagt, als in der Vorsaison. Und ich kann das bestätigen, für mich ist es auch eine Riesenüberraschung, dass sie das so konstant und so konsequent wieder abrufen können. Das ist einfach nur beeindruckend. Ich war vor der Saison da und wir haben ein paar Interviews geführt, 1-2 Wochen vor Saisonstart. Und da war noch kollektiv zu hören, boah, es hängt immer noch nach und es tut immer noch so weh. Und sich darauf wieder einzulassen, haben dann immer gesagt, als die ersten Testspiele gegen richtige Gegner kamen, da kam die Lust zurück. Aber es hat diese Mannschaft so tief getroffen und jeden Einzelnen so massiv mitgenommen. Und dass sie das so wegstecken und eine solche Leistung bringen über Wochen und die Regionalliga Nordost so souverän anführen, das ist einfach stark. Jochen Seitz und Toni Wachsmuth haben genau die richtigen Schlüsse gezogen, haben genau das Personal geholt, das es brauchte, insbesondere mit Adetula und Akalean, die mit richtig Tempo und Torgefahr da über die Außen wirbeln. Also das ist schon beeindruckend. Und ja, gut, man darf sich, glaube ich, noch nicht zu früh festlegen, weil in der letzten Saison hatten sie dann auch irgendwann die Schwächephase und 6 Punkte bei 17 Spielen ist dann immer noch ein Abstand, der aufholbar ist. Aber wenn sie so weitermachen wie zuletzt, dann wird Lok sich wieder qualifizieren für die Aufstiegsspiele. Jungs, habt ihr sonst noch eine große Überraschung, eine große Enttäuschung in dieser Saison? Der FC Eilenburg ist Tabellenletzter, punktgleich mit Zehlendorf. Da war es, glaube ich, vorher klar, dass sie sich da unten in diesen Regionen bewegen würden. Was würdet ihr oder welches Team würdet ihr als Überraschung und als Enttäuschung dieser Saison festmachen?
Also ich würde gerne mit einer positiven weitermachen, weil ich glaube, die negative, auch wenn Platz 6 für andere Luxusprobleme wären, die ist, glaube ich, mit dem Halleschen FC für viele klar, gemessen an den eigenen Ansprüchen immer. Auch da wieder der Fluch der guten Tat. Ich finde Preußen überrascht mich extrem, gerade auch nach dem Saisonstart, der, glaube ich, so wie ich es im Hinterkopf noch irgendwo habe, nicht allzu cremig war, dass die als Neuling in dieser Liga auf Platz 7 stehen, mit viel Kampf, mit viel kaputtem Rasen zu Hause, aber das eben auf einen Level gebracht haben, da erfolgreich zu sein, gerade zu Hause, das ich beeindruckend finde. Und das ist vielleicht jetzt ein Call, den Gregor nicht unbedingt hätte. Deswegen für mich auch der BFC Preußen als Neuling auf Platz 7 eine absolute positive Überraschung.
Nö, da würde ich schon mitgehen. Also das ist, glaube ich, bei Aufsteigern schon dann, auch wenn das beim BFC natürlich auch schon nochmal Strukturen da sind, die sowas natürlich auch ermöglichen, aber trotzdem als Aufsteiger in der oberen Tabellenhälfte sicherlich nicht verkehrt. Für mich ist die Enttäuschung tatsächlich so ein bisschen der Hallische FC. Also nach den ersten Spielen, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich glaube, die Aufstiegsambition war wirklich ganz klar da. Und niemand weiß so richtig, was jetzt los war in den letzten Wochen. Da war ja so ein bisschen der Wurm drin. Jetzt sieht es ja so ein bisschen aus, als wären sie jetzt durch vielleicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen dieser Saisonverlauf ist, wie letzte Saison auch, dass die dann vielleicht doch nochmal angreifen. Lok ist da auf jeden Fall ja noch nicht durch. Das wird schon auch noch eine lange Saison. Auch wenn, ja gut, jetzt auf den zweiten sind 6 Punkte. Erfurt, Verletzungspech und so. Aber da kann noch so viel passieren. Trotzdem hätte ich den HFC doch ein bisschen besser eingeschätzt.
Ja, definitiv. Gilt bei mir auch für den BFC und den GFC. Also BFC Dynamo, und Greifswald, genau.
Greifswald ist auf unterm Strich, ne? Also
möglichen Abstiegsplatz, genau. Können wir ja kurz an dieser Stelle einmal erklären. Das ist ja wie immer in den letzten Jahren, bis zu 4 Teams können absteigen aus der Regionalliga Nordost. Eine Mannschaft wird es auf jeden Fall erwischen. Und der Rest ist dann abhängig davon, ob der Nordostmeister am Ende aufsteigt in den Relegationsspielen und wie viele Teams aus dem Osten runterkommen aus der dritten Liga, genau. Ja, Stichwort dritte Liga. Wir haben eine Situation, wo wir zumindest mal drüber spekulieren können, ob wir am Ende einen ostdeutschen Doppelaufstieg aus der dritten in die zweite Liga erleben, weil Energie Cottbus und auch Hansa Rostock mittlerweile aber so richtig Fahrt aufgenommen haben. Paddy, hältst du es für möglich?
Ja.
Ja, super. Dann ja. Gregor, bitte.
Also, da haben wir das. Dann so, jetzt 12 Minuten ihr schweigen.
So, und jetzt macht mal. Ich werfe euch mal so einen Knochen hin. Absolut. Also ich glaube, wir hatten, wie die Trainer der dritten Liga auch, in dieser Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen, über unsere Aufstiegsfavoriten. Ich glaube, da haben die meisten auch Rostock genannt, die meisten von dreien. Müssen mindestens zwei sein. Ich glaube, da waren wir uns auch einig und haben das, glaube ich, auch höher gesehen, was da im Ostseestadion eigentlich passieren sollte. Nach einem eher schwächeren ebenfalls Saisonstart jetzt mehr und mehr am Reinkommen. Und ich würde mich überhaupt nicht beschweren. Also das ist das Nächste. Und auch Cottbus kann man, glaube ich, so Ähnliches sagen wie über Lok Leipzig, nur nochmal eben ein Level drüber. Ja. Diesen kleineren Schlag auf die Hauptsicherung zu bekommen, das wäre der Durchmarsch gewesen, das wäre dann natürlich exorbitant utopisch, sagt man ja schön im Osten. Aber das dann auch nochmal so umzusetzen wieder, nachdem Pele Wollitz ja selbst auch sagt und man das ihm auch in diesem Moment so abkaufen konnte und nicht irgendwo als Motivationstrick zu verstehen war, ja, das werden wir nicht wiederholen können, das hätte jetzt klappen müssen, also jetzt paraphrasiert, ne, und jetzt ist das Ding halt durch. Und dann holst du so einen wichtigen Sieg in Essen zum Beispiel, letztes Wochenende mit 3-2 und knallst das gleiche Ergebnis nochmal hin jetzt, an diesem Wochenende. Ja. Also wieder eng und da sogar nach Rückstand.
Rückstand.
Ja, und das ist halt dann das, was es, glaube ich, dann auch ausmacht. Und deswegen Cottbus halte ich absolut für möglich. Die dritte Liga ist komplett eng, sowohl oben als auch unten. Deswegen Rostock auch nur 3 Punkte stand jetzt hinter Ferl auf dem Relegationsplatz. Ich glaube, da verschiebt sich noch so ewig viel. Aber vorstellbar ist es, klar. Warum nicht?
Denke ich auch. Also Ferl ist natürlich eine Mannschaft, die gerade auch richtig marschiert und die überragenden Fußball spielt und die mit dem VfL Osnabrück mal eben den direkten Kontrahenten richtig zerlegt hat am Wochenende. Aber wenn wir uns mal Hansas Bilanz angucken aus den letzten 6 Spielen, 1 Unentschieden, 5 Siege, die letzten 3 Spiele am Stück, alle gewonnen mit 10-0 Toren. Also da hat ein Gigant dieser Liga aber mal so richtig Fahrt aufgenommen, würde ich sagen.
Und wir haben noch, erinnert euch mal daran, das ist jetzt irgendwie knapp 2 Monate her, glaube ich, da haben die in Duisburg unentschieden gespielt und waren, da hat man noch darüber gesprochen, ob Coach Brinkmann jetzt bleibt oder ob er doch geht. Und auf einmal findet sich diese Truppe und marschiert da langsam da hoch. Ist auf jeden Fall geil. Jetzt steht ja dieses das Spitzenduell an, Duisburg gegen Cottbus. Und ist irgendwie cool, das zu sehen, dass da oben die Ostvereine dann da doch so mitspielen und vertreten sind. Das macht auf jeden Fall Laune. Dritte Liga macht auch einfach Spaß.
100%. Und Gregor, wo du das gerade schon ansprichst, dann lass uns doch mal versuchen, unsere Tippspielschmach auszuwetzen und das Ganze besser zu machen und die Partie des FC Energie Cottbus zu tippen. Zu Hause gegen den MSV Duisburg. Paddy, was glaubst du?
Warum muss ich nicht wieder anfangen?
Okay, Gregor, was glaubst du?
Ich glaube, Cottbus haut die weg mit 2-1.
Paddy?
Ich sag einfach nur, damit wir hier ein bisschen Spaß haben, 2-1 Duisburg. Möchte ich nicht, aber ich will Spaß haben hier.
Dann mache ich die goldene Mitte und sage 1-1, damit uns das nicht wieder passiert, dass wir alle drei komplett in die Binsen greifen.
Ja, eigentlich müssten wir, wenn wir clever sind, dann müssen wir es immer so machen, ne? Dass wenigstens der Podcast insgesamt gut dasteht im Tippspiel-Game.
Also immer sagen, einer von dreien hat ja im Prinzip schon sich legitimiert, hier Teil davon zu sein.
Ehrlicherweise ist mir scheißegal, wie der Podcast gesamt dasteht. Ich will euch beiden einfach abziehen.
Ja, alles klar.
Wollen wir kurz an dem Punkt.
Das ist wieder dann Alex Küpper, weißt du? Da denkt er dann denkt er nämlich nur an sich.
100%. Wir haben ja jetzt auch mittlerweile auch so ein Rechensystem aufgestellt. Ich würde nur kurz das mal hier so ins Plenum hineintragen wollen für euch alle da draußen.
Gut, wir wollten noch über den FC
Tendenzkönig. Der Tendenzkönig führt. Das wollte ich nur noch mal eingeschoben haben mit 1 Punkt vor Küpper und Rühl.
Hast du einen zweiten Namen, der mit T anfängt? Das wäre nämlich praktisch. Da könnte man Pyrotechnik, Tendenz, Fankultur.
Fankultur.
Ne? Wären dann deine Initialen.
Ich habe tatsächlich keinen Zweitnamen. Ich habe keinen Zweitnamen.
Nee, Patrick Theodor.
Du kannst mir einen Künstlernamen geben. Boah, Patrick Theodor zu Fritsche.
Dann ist der jetzt Tendenz.
Dann ist ja, aber jetzt Kübi, lass uns mal über Aue reden, weil die sind ja leider die Mannschaft, die das ein bisschen kaputt macht, in Anführungszeichen, weil sonst hätten wir ja sagen können, vielleicht sind 3 ostdeutsche Vereine oben mit dabei, aber sind eben nur 2 und der andere, da musst du die Tabelle drehen.
Ja, der FC Erzgebirge hängt so richtig unten drin nach der Niederlage am Freitagabend gegen Wiesbaden, selbst in Führung gegangen. Am Ende gab es ein 1:3 aus Auer Sicht. Und Paddy, ich glaube, man kann sagen, das Ergebnis war traurig, aber die Umstände, insbesondere im Gästeblock, auch nach all dem, was da unter der Woche passiert ist in Aue. Wie hast du diese Bilder aus dem Gästeblock wahrgenommen mit all dem Hintergrund, der dahinter steckt?
Ja, tough. Also wir sollten noch mal kurz alle abholen, die nicht im Bilde sind, was mich sehr wundern würde, weil das selbst spanische Presse geschrieben hat, italienische Presse, es stand weltweit in der Presse, der Fahnenklau oder Fahnenraub im Erzgebirge. Nach dem Spiel letzte Woche, wo ich zugegen war, Stuttgart 2 gegen Aue, ist danach doch noch ein bisschen was passiert, aber in eine ganz andere Richtung, als wir uns das alle wünschen würden. Was gesichert ist, ist, dass die Blockfahnen weg sind von großen Teil der aktiven Szene von Erzgebirge Aue. Die Zaunfahnen. Da ist die Erzbrigade unter anderem mit dabei und noch andere Ultragruppierungen. Und es ist in Ultrakreisen ja üblich, wenn du die Fahne gezogen bekommst, deine Fahne verlierst, dann musst du dich als Ultragruppierung auflösen. Jetzt ist es so, dass es wird noch ermittelt und es ist total kompliziert, das irgendwie so rechtlich sauber zu formulieren, was gesichert ist, ist eben diese Zaunfahnen wurden wohl räuberisch entwendet. Das ist das, was zumindest der Buschfunk so sagt. Und zwar wurde der Zaunfahnenträger, der dafür die Verantwortung trägt, angeblich, oder das ist jetzt der Sachstand, der so in den Fankreisen kursiert, überfallen von 20 bis 30 Vermummten zusammen mit seiner Frau und einer Tochter zwischen 4 bis 6 Jahre. Da variieren die Angaben. Überfallen. Und zwar vor der Privatwohnung der Freundin. Die Zaunfahnen wurden wohl dort in einem kleinen Dorf bei Aue immer aufbewahrt, weil da niemand Verdacht geschöpft hat, dass die da eben liegen, im Keller oder wo auch immer. Und es wurde aber eben irgendwie herausgefunden und man spricht jetzt von 20 bis 30 Vermummten, die dann eben diesen Mann und auch die Frau aufs Übelste zusammengeschlagen haben sollen. Und das Kind saß noch im Auto, das kleine Mädchen, hat das wohl gesehen, hat einen, wenn das denn so stimmt, wie alle sagen und die Erzählung ist, hat einen psychischen Schock erlitten, was unfassbar ist. Die Reifen wurden noch zerstochen von dem Fahrzeug, dass man auch nicht dann wegfahren konnte sozusagen. Und dann wurden dieser große Sack mit den Zaunfahren entwendet. Das ist jetzt der Sachstand. Und unabhängig davon, was davon jetzt gesichert ist und was Ermittlungsstand ist, wie gesagt, es tappen noch alle im Trüben. Das haben, glaube ich, die meisten mitbekommen. Erstmal gute Besserung. Unglaublich asozial, menschenverachtendes Verhalten. Und natürlich gehen die Spekulationen los und gingen sofort los. Wer war es denn jetzt? Und die Folgetage auf Twitter, ich glaube, Gregor, du warst ja auch da unterwegs oder auch bei Instagram und Co., Küppi, du genauso, waren unglaublich krass. Es gab so viele Memes auch, die in Teilen im Rahmen des Kontextes super lustig waren, wobei das natürlich eine ernste Sache ist. Und Spekulation ging los. Ich habe selten zu einer Fußballthematik so viele Nachrichten proaktiv bekommen. Aus ganz verschiedenen Richtungen, sowohl von Leuten aus aktiven Szenen von Aue, aber auch von anderen Vereinen. Dann die Übeltäter wurden dann plötzlich in Anführungszeichen schnell gefunden. Es wurde mit dem Finger sofort erstmal Richtung Rostock gezeigt. Dann wurde online Richtung Mannheim und Richtung Frankfurt gezeigt. Dann wurde Richtung Zwickau gezeigt aufgrund der geografischen Nähe und der Busthematik und auch einem eventuellen Sachsenpokalspiel, was ja irgendwann noch passieren könnte im Laufe der Saison. Dann war Rostock wieder en vogue, weil ja am 17.01. Ostderby ist und es würde sich ja in Anführungszeichen anbieten, dann diese Zaunfahnen zu präsentieren. Dann habe ich Nachrichten bekommen und auch Leute getroffen, die entweder aktive Szene von Dynamo Dresden sind oder guten Draht zur aktiven Szene haben. Die haben mir gesagt, Paddy, bevor du fragst, wie waren es wirklich, wirklich nicht. Also es ist einfach undurchsichtig, es ist total wild. Alle fragen sich, wer hat das gemacht, welche Szene oder welche Menschen sind so dermaßen geistig unterbelichtet, ein Pärchen zusammenzuschlagen vor den Augen der eigenen Tochter.
Wer ist da stolz drauf?
Das
ist unglaublich. Auf sowas Armseliges. Auf sowas Jämmerliches.
Ja, also ich... ich habe da auch, das ist alles wirklich so wahnsinnig bitter und also man muss wirklich das nochmal unterstreichen, dass es sehr, sehr viele Spekulationen und es ist sehr viel Wohl und Wehe.
Deswegen schwimme ich auch so ein bisschen, das ist halt wirklich gerade wirklich so kraulen, erste Klasse Seepferdchen, ey, aber es ist halt.
Und das ist eben auch, weil das natürlich auch ein Thema ist, was wahnsinnig viele Leute irgendwie beschäftigt, entweder ernsthaft oder halt auch in diesem humoristischen Kontext, das hast du auch gesagt, da ist auch oft dann viel Schadenfreude und so dabei, das äußert sich wahnsinnig viele Leute auch dazu und das führt natürlich auch nicht dazu, dass dann noch mehr Klarheit reinkommt in dieses ganze Thema. Aber also ich sag mal so, bei einer Fußballaktion, wenn man da von Raubüberfall spricht und wenn zum Beispiel eine Kripo ermittelt, und das ist ja jetzt so in diesem Fall, also da sind ja wirklich so viele Grenzen überschritten und da ging es so viel zu weit. Und das noch, und das kommt für mich dazu, was ich daran schlimm finde, jetzt gerade wieder in dieser Zeit, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über den brennenden Auswärtsblock da in Frankfurt, wo wir gerade mal darüber reden, dass eben, ne, wir wollen in ganz Deutschland zeigen, und es ist ja auch so, dass die Stadien irgendwie sicher sind. Diese Aktion hat damit jetzt ne, so ein bisschen nur was zu tun, aber trotzdem sind das natürlich wieder Schlagzeilen, die Leuten in die Karten spielen, die dann wieder sagen können, naja, aber guck doch, was da passiert ist, guck doch, was da passiert ist. Und das ist einfach, also das kommt für mich dann noch dazu. Das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schlimm und furchtbar. Und Alex, du hast auch gesagt, wer ist da stolz drauf auf so eine Aktion? Das ist einfach nur peinlich. Die Mannschaft hat...
Wir werden es rausfinden. Ich glaube, das ist ja dann die Kehrseite. Es muss sich ja irgendwann jemand outen dazu, weil du ja keine komplette Fanszene hops nimmst oder aktive Fanszene sozusagen und diese Zaunfahnen klaust, um die dann nicht zu präsentieren. Und das ist dann das Allerekelhafteste. Und ich kann es mir aber nur vorstellen, dass die irgendwann irgendwo in irgendeinem Block auftauchen, auftauchen müssen. Weil sonst machst du so eine asoziale Scheißaktion einfach nicht. Das heißt, dann werden auch noch Leute stolz drauf sein und diese Fahnen präsentieren. Und dann kann man nur hoffen, dass die entsprechende Reaktion auch aus komplett Fanszenen Deutschland und Fußball Deutschland so ausfällt, dass man ja in allen legalen Formen irgendwie sich dagegen stellt, dagegen positioniert, dagegen Farbe und Flagge bekennt, irgendwie in irgendeine Richtung. Weil das ist einfach, ja, wir haben es gesagt, das ist höchst spekulativ. Ich glaube, die meisten wissen, um was es geht. Das ist einfach, ja, sind wir uns, glaube ich, einig. Und das Bild, um es rund zu machen, was du gefragt hast, Küppi, gerade, ne? Die Ultras haben sich noch nicht geäußert dazu, müssen wir ja auch noch sagen. Also weder bei Instagram, der Blog P von Erzgebirge Aue, noch irgendwie auf der Eigen Homepage gibt es Stellungnahmen. Es gibt auch da viele Spekulationen, viele Sprachnachrichten, die bei Twitter kursieren, bei Instagram, die in DMs reinfliegen, wo es darum geht, okay, löst sich die Erzbrigade auf, lösen sich andere Ultragruppierungen auf, was ist mit der Jugend, gibt's die weiter? Das ist alles spekulativ. Erstmal, so hat man es jetzt gesehen, das können wir mit faktischer Genauigkeit sagen, wird die aktive Fanszene wohl spielen von Aue zumindest auswärts fernbleiben. Wir müssen jetzt mal auf das nächste Wochenende warten, wie es dann zu Hause im Heimspiel aussieht, ob man da auch was davon merken wird im Block P, ob es leerer ist und ob die ganzen Zaunfahnen fehlen. Aber in Wiesbaden, Respekt an die Auswärtsfahrer, die trotzdem fahren, aber hat man es gesehen und es ist, boah.
Abschließend vielleicht noch zu sagen, schönes Zeichen von der Mannschaft, die beim Aufwärmen alle mit dem Shirt, mit der Nummer 46 auf dem Rücken aufgelaufen sind. Das ist nicht nur das Gründungsdatum, sondern stand eben auch so ein bisschen stellvertretend für die Fanszene. Und ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht.
Ja, und wir rufen denjenigen, die dieses Material dann womöglich irgendwann präsentieren, dieses Material, das sie offensichtlich mit 20-2 erbeutet haben, denen rufen wir schon mal zu. Schämt euch. Und jetzt kümmern wir uns um die zweite Liga. Da gibt es sportlich nämlich durchaus Positives zu berichten. Dynamo und Magdeburg senden beide Lebenszeichen aus dem Keller. Paddy, allerdings müssen wir vorneweg über ein anderes Thema sprechen, das mal wieder die Schlagzeilen dominiert. Du warst gestern da beim Spiel von Dynamo in Dresden gegen Fortuna Düsseldorf, gegen den Ex-Coach Markus Anfang. Und ja, es hätte über so viel gesprochen werden können, über den zweiten Sieg in Folge, über eine wahnsinnig dramatische Schlussphase, kommen wir gleich zu. Aber es wird gesprochen über den Rassismus-Eklat, weil der Düsseldorfer Ioa ganz offensichtlich rassistisch beleidigt wurde.
Richtig, habe ich gar nicht so mitbekommen und auch die anderen Pressekolleginnen und Kollegen nicht, weil in Dresden ist es ja so, dass wir als Presse sehr nah am Dach sitzen sozusagen, sehr weit weg vom Spielfeld geschehen und mir wurde das erst rangetragen, dann im Sender wieder tatsächlich, wo ich mich um die Nachberichte gekümmert habe und dann kam mein Kollege rein, der meinte, hier, Rassismus hast du auf dem Schirm. Und da habe ich direkt, ohne zu wissen, was genau gemeint ist, gewusst, was gemeint ist und hatte sofort im Kopf, bitte nicht, bitte nicht. So, und hat mir dann erklärt, ja, pass auf, Thomas Stamm, die und die Aussage bei den Kollegen von Sky am Tisch, bei Uwe, unserem Kollegen vom MDR, am Mikrofon und nochmal auf der Pressekonferenz direkt gesagt. Und zwar von Thomas Stamm proaktiv. Und dann habe ich es mitbekommen und dann war auch schon die Schlagzeile online fertig bei den ganzen Medienkolleginnen und Kollegen. Das war das bestimmte Thema. Thomas Stamm hat das selbst zur Sprache gebracht, direkt am Tisch. Ich glaube, die meisten hätten das sonst, wie gesagt, gar nicht so mitbekommen. Auch wenn Ioa das entsprechend beim Schiedsrichter Lukas Behnen hinterlegt hat, diese Beleidigung in der Nachspielzeit, oder ja doch, müsste die Nachspielzeit gewesen sein, in der zweiten Hälfte, die eh wild war, wie du gesagt hast. Aber sonst wäre es vielleicht gar nicht so groß aufgebauscht worden. Und da möchte ich nochmal sagen an der Stelle, ich finde das von Thomas Stamm wirklich großartig, weil man kann das immer verlangen und voraussetzen, dass man doch als moralisch integrer Mensch sowas proaktiv anspricht nach draußen. Aber dann kann sich jeder mal an die eigene Nase fassen, wer es wirklich tun würde. Und dass Thomas Stamm die Entscheidung trifft, bei allen Möglichkeiten, die er hat, Sky, ARD und auf der Pressekonferenz, sofort nach diesem wichtigen Sieg, nach dem ersten Heimsieg der Saison, zu sagen, ja, aber wir haben diesen Vorfall wieder gehabt und es gab bereits in dieser Saison Rassismusvorfälle. Da ziehe ich meinen absoluten Hut vor Thomas Stamm, dass er diese Größe in diesem Moment hat und das zum Thema macht. Weil, nochmal, das würde nicht jeder tun. Glaube ich ganz fest dran, dass das nicht jeder tun würde. Auch wenn man das immer dann im Nachhinein sich denkt, ja, das muss er natürlich machen und was erwartest du? Nee, das muss er eben nicht machen. Und das finde ich sehr stark von Thomas Stamm. Das ist mein erster Gedanke dazu gewesen.
Auf jeden Fall. Ja, und auch einfach bitter, dass der so lang ersehnte erste Heimsieg von Dynamo Dresden von so einer Nummer wieder überschattet wird. Ist einfach.
Beschämend. Beschämend. Muss man so sagen. Lass uns trotzdem sportlich sprechen, weil dieses Spiel so viel hergegeben hat. Paddy, wir waren gerade schon in der Nachspielzeit. Erzähl mal, wie du das alles wahrgenommen hast. Lennart Grill verletzt sich möglicherweise auch schwer und muss ausgewechselt werden. Dynamo hatte aber schon das Wechselkontingent aufgebraucht. Ne? Deswegen musste Alias Zazar ins Tor und die letzten Minuten diese Führung über die Zeit bringen. Also Wahnsinnsszenen, unglaubliche Spannung. Wie hast du das Ganze erlebt als Kommentator?
Du hast dich doch, Paddy, du hast dich doch da sicherlich, hast doch schon gezuckt bei dir, oder? In den Händen, als du da gesehen hast, oh, da muss jetzt, da wolltest du als Torwart, du wolltest dich doch selber da fast einwechseln, oder?
Das Zucken kam, als ich gesehen hatte, dass ich Konrad Faber, unser lieber Nasenflötenspieler, der auch, das kann ich euch sagen an der Stelle, der seit dieser ersten Folge auch regelmäßig unseren Podcast hört, also auch die Mannschaft von Dynamo Dresden hört hier ab und zu mal rein, deswegen schöne beste Grüße.
Liebe Grüße.
Und ich bin zusammengezuckt, als er sich das Torwarttrikot angezogen hat.
Mal ganz schön, das nur am Rande.
Aber jetzt ist ja gerade Weihnachtszeit, ne? Einfach nochmal so in den Raum geworfen.
Nochmal, Reminder nochmal an Konrad Faber, also dieses Nasenflötenstück vielleicht mit O Tannenbaum.
Stille Nacht oder O Tannenbaum auf der Nasenflöte, geil.
Herrlich,
schön. Das, ich trage es weiter. Ich werde es weiterreichen. Er hat sich zuerst dieses Torwarttrikot angezogen, weil, Genese, wir fangen mal von Anfang an. Also das Spiel war, erste Hälfte, 2-1 gewonnen hat Dynamo Dresden, haben wir das schon gesagt, keine Ahnung. Und mehr müssen wir dazu eigentlich nicht sagen. Dynamo, die aktivere Mannschaft in der zweiten Hälfte, vor allem die erste Hälfte war auch Dynamo, das Mühe aktiver, Düsseldorf erschreckend schwach, so viel zum Spielfilm. Dann Nachspielzeit. Dynamo, und das hat auch Niklas Hauptmann gesagt, hätte einfach diesen Sack eher zumachen müssen vorher. Wenn du 3-0 führst und die Möglichkeiten hattest du in Hälfte 2, dann kommt es vielleicht, in Anführungszeichen, gar nicht zu diesen Szenen dann im Nachklapp. So hatte Düsseldorf nochmal Mut gefasst nach dem Anschlusstreffer in der 84. Minute und ist eben nochmal angelaufen, hat ein bisschen Druck draufgepackt auf die Dynamo-Defensive. Es kommt ein langer Ball dann in der Nachspielzeit, einfach von Kastenmeier, Düsseldorfs Keeper, nach vorne geprügelt Richtung Lennart Grill, Dresdens Keeper, der raussprinten will, ganz komisch wegknickt, ohne Gegnereinfluss und sofort zu Boden fällt und schreit und der so Ball, der trudelt noch Richtung...
Weißt, wo du schon ja, so, wo du siehst genau, und ja, schon weißt, ah nee, das sieht
genau nicht gut aus. Weil der Ball trudelte auch sehr gefährlich Richtung Tor und Düsseldorfs Stürmer, ich glaube, Zähler war es in dem Moment, der war schon sehr weit vom Verteidiger weg. Das heißt, Lennart Grill hat in Anführungszeichen riskiert, dass der Ball sonst durchtrudelt direkt ins Tor oder zumindest Zähler ihn erreicht und einschieben kann ins leere Tor. Wurde dann doch geklärt, der Ball. Und dann haben alle schon gedacht, okay, das ist jetzt ein Niveau an Verletzungen, was wirklich schwer sein muss. Lennart Grill hat sich inzwischen auch dazu geäußert bei Instagram, hat selbst auch das Wort schwer benutzt. Also Küppi, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen, das wird ja eine Weile dauern. Und dann war Verletzungsunterbrechung ewig lang. Und so ein bisschen Transparenz, ne? Ich war für die Einblendungen da, für die Magazinreportagen. Das bedeutet, wenn ihr irgendwo durch die Walachei fahrt in Deutschland und dann einen öffentlich-rechtlichen Sender hört, dann hört ihr den Reporter aus dem Stadion. Das ist derjenige, der quasi durchgeschalten ist durch die verschiedensten Radiosender der ARD. Und wir sitzen dann sozusagen da und reportieren eine Minute für MDR aktuell, eine Minute für MDR Sachsen, dann für den WDR 2, dann für den Bayerischen Rundfunk und so weiter und so fort. Und die Schlussphase reportieren wir quasi immer durch und die Sender können sich dann draufschalten, nur um das so ein bisschen einzufangen und zu erklären. Und wir waren in dieser Schlussphase, deswegen, ich war schon voll drauf. Und dann, als Radioreporter, hast du plötzlich ja nichts mehr zum Reportieren. Lennart Grill kippt um, liegt verletzt auf dem Rasen. Alle kümmern sich. Kastenmeier, Düsseldorfs Keeper, kommt über den ganzen Platz gerannt, weil er diesen langen Ball geschlagen hat. Kümmert sich um Lennart Grill, fragt, pocht ihm auf die Brust, kniet neben den Ärzten mit und versucht ihm gut zuzureden und Co. Das war im Rahmen des Kontextes auch eine schöne Szene. Und ewige Unterbrechung. Und dann wurde Lennart Grill abtransportiert auf der Trage und währenddessen ging die Diskussion los. Küppi, du sagst es, ja, was ist denn jetzt? Weil eben schon 5-mal gewechselt. Das heißt, es muss ein Feldspieler ins Tor. Thomas Stamm hat wohl davor gesagt, das ist das, was ich gehört habe im Nachklapp, also in dieser Situation, das sollen bitte die Jungs auf dem Rasen ausmachen, wer jetzt ins Tor geht. Und umso, will nicht lachen, das ist eine traurige Geschichte, aber umso mehr Slapstick musste ich grinsen im Kommentar, wo ich dann gesehen habe, ja, warte mal, Konrad Faber streift sich jetzt das Trikot von Lennart Grill über. Haben sie da nicht jemanden, der ein bisschen höher kommt am Apfelbaum? Also das ist, ne, mit 1,80 rum, ich so, okay. Und total motiviert zieht sich die Handschuhe an. Und dann hat Thomas Stamm von außen eingegriffen und gesagt, na, also sorry, selbstklären heißt nicht Konrad Faber. Selbstklären heißt bitte. So, weißt du, so. Und dann hat sich Konrad Faber, Jungs, das Trikot.
Ist das euer Ernst?
Und ja, mich verarscht. So, ich Mann. Will nicht lachen. Es, wie gesagt, es ist eine total schlimme Genese, aber es war so, okay. Ne? Und dann hat Thomas Stamm wohl eingegriffen und gesagt: Na, warte mal, also Konrad Faber bitte nicht. So, dann hat sich Konrad Faber das Trikot ausgezogen. Dann haben sie alias Zazar gefunden. Der hat dann diese Rolle übernommen, hat auch einen langen Freistoß nur ausführen müssen und sonst nichts zu tun gehabt, also alles im Rahmen okay. Was ich noch einschieben muss, weil das ja nicht das Einzige war, dann wurde das Spiel weitergeführt. Es gab einen Einwurf, der wurde dann geklärt von Dynamos Seiten aus und dann hat Düsseldorf direkt den nächsten Angriff wieder gestartet, bringt eine Flanke von links draußen rein, so eine halbe Minute nachdem 6-5 Minuten, keine Ahnung, Unterbrechung wegen der Verletzung von Lennart Grill. Zack, Kopfballduell im Strafraum, Kastenmeier mit da Ferner, beide fallen um, bleiben sofort liegen, alle Spieler winken sofort ganz schnell das Personal wieder auf dem Rasen, da Ferner, riesen Platzwunde.
Oh Gott.
Und ich dachte mir so in diesem Moment auch, du redest dich um Kopf und Kragen als Audioreporter, weil natürlich der Zuschauer kein Zuschauer ist, sondern ein Zuhörer. So, und dann liegen die nächsten beiden und die Ärzte müssen wiederkommen und dann wird Christoph da Ferner da irgendwie zusammengetaped mit einem gelben Turban und das Spiel, du denkst dir so, okay, jetzt pfeift diese Scheiße einfach ab, ne, es war 10 Minuten, 11 Minuten, 12 Minuten drüber, es wurde null Fußball gespielt.
Ja, aber diese Szene muss man ja wirklich nochmal ganz kurz hervorheben, es war wirklich ein Offensivfoul vom Torhüter, ne, das hat man ja auch ganz selten.
weil Kastenmeier mit vorne war natürlich, um noch irgendwie einen Ausgleich reinzudrücken. Und dann gab es da eben noch Freistoß und dann... Das fand ich überragend. Da habe ich auch gedacht, sag mal, was ist mit dir? Alias Zaza, inzwischen mit Torwarthandschuhen und Torwarttrikot ausgestattet, führt diesen Freistoß aus, dann den fälligen, nachdem da ferner wieder stand, mit Torband, Blut überströmt der Kopf, ja. Und er spielt diesen Freistoß vorne auf Christoph da ferner, der ins Kopfballduell muss, mit einem Düsseldorfer Verteidiger.
Sehr gut, das war das Ding, da einen sehr gelungenen Abschluss für diese Partie.
Ja, und da habe ich auch in der Reportage gesagt, das ist ja schon schwarzer Humor jetzt hier. Also wirklich, du bringst den Ball, statt einfach das Ding nach vorne zu kloppen, dann genau wieder auf den, der gerade überhaupt nicht Kopfball spielen sollte. Und dann hat auch Lukas Behnen einfach abgepfiffen, weil er sich, glaube ich, auch dachte, der Schiedsrichter, komm, jetzt ist mal Feierabend. Also
ja, Wahnsinn.
Irre.
Ja, also abschließend vielleicht nochmal dazu zu sagen, ist wirklich bitter für Lennart Grill, der sich ja irgendwie durchgesetzt hatte da in den letzten Wochen gegen Tim Schreiber. Was er eigentlich immer für ein Torwart wirklich, ja, die Chancen stehen nicht so gut. Und wenn du das dann schaffst und dann auch mit deiner Leistung irgendwie so performst, dass du weiter am Tor stehst, das ist halt einfach wirklich wahnsinnig bitter, sich dann zu verletzen. Aber ja, hart erkämpfter Sieg für Dynamo. Wirklich, glaube ich, da sind einige Steine gepurzelt von Herzen in Dresden. Endlich mal wieder, man kann es noch. Und hat da irgendwie jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt.
Ja, und es war vor allem wichtig, ne, weil Braunschweig hat gepunktet und der FCM hat ja auch gepunktet.
So ist es. Da unten ist richtig Bewegung, 100%. Also Magdeburg auch ein Spiel, über das man eine ganze Menge erzählen kann. Erst der große Fanprotest und zwar nicht wie in den allermeisten Stadien in Deutschland 12 Minuten Schweigen, sondern komplette Leere. Also Block U leer. Und der Gästeblock leer und erst im Laufe des Spiels kamen dann alle rein und dann muss die Atmosphäre auch wirklich außergewöhnlich und brachial gewesen sein. Nach Wiederanpfiff hatten wir dann eine 12-minütige Unterbrechung, 12 Minuten, ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter sich da einen kleinen Spaß erlaubt hat und heimliches, stilles Signal gesendet hat, ich unterstütze euch auch.
Sagen wir mal, ja, hat er.
Ja, ja, hat er aber einen Raum.
Guckt, liebe Innenminister, selbst die Schiris sind dabei.
Ja, 12 Minuten Unterbrechung wegen Pyrotechnik, weil das ganze Stadion verqualmt war und der Rauch einfach nicht abgezogen ist. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwie... thermische Bedingungen vorherrschten, dass das da nicht rausziehen konnte. Auf jeden Fall lag das da drin und du konntest einfach nicht von einem Tor zum anderen gucken. 12 Minuten Unterbrechung. Und am Ende feiert der 1. FC Magdeburg diesen Heimsieg, der so wichtig ist. Habt ihr es gesehen, das Spiel?
Die Zusammenfassung, ja. Ich fand es natürlich besonders schön, dass am ersten Advent jemand mit dem Namen Zukowski zwei Tore schießt.
Ich wollte auch sagen, alle hören die Weihnachtsbäckerei und Magdeburg träumt aber nicht von Rolf, sondern von Matthäus.
Ja, wirklich Weltklasse-Zeichen von ihm.
Ja, also was war da auf einmal los? Ne? Das war ja wie in der letzten Saison, wie sie da aufgespielt haben, die Magdeburger.
Also die vor allem in der zweiten Hälfte wirklich wie angestochen. Glaube ich auch sehr wichtig fürs Selbstvertrauen, vor allem jetzt in dieser Woche vor der Partie gegen Leipzig.
100% und ganz im Ernst, wir machen hier Scherze über Zukowski, kommt mit einem Doppelpack, hat jetzt zwei Spiele gemacht für den FCM, weil er verletzt war vorher und schießt jetzt zu diesem so wichtigen Heimsieg. Also der ist, glaube ich, schon ein echter Hoffnungsträger da in Magdeburg. Ne?
Vor allem können wir ihn einfach aus Prinzip einfach Rolf nennen? Ist das nicht trotzdem irgendwo okay? Mit Liebe?
Ich finde, also, wenn er im Advent nochmal trifft, dann müssen wir es fast machen.
Vor allem bei seinem
nach Magdeburg. Ja.
Wir können ihm auf jeden Fall mal ein Lied schreiben, was wir ihm singen. Oder
Kurve, wir schreiben vielleicht. Er singt das Lied und Konrad Faber spielt dazu Nasenflöte.
Auch. Oh, wir haben gute Ideen heute Morgen.
Ja, ich wollte noch sagen, bei seinem Tor, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war das zweite, wo er den so über die Linie schiebt, wo er so ganz frei vorm Tor steht. Und der Ball aber, der von außen kommt, also er muss ihn eigentlich nur noch in Anführungszeichen reinschieben, aber dieser Ball, der hoppelt so krass und vorher, kurz vor seinem Kontakt, springt der nochmal so auf und er macht ihn trotzdem rein. Das wäre aber so ein ganz klassischer Moment gewesen für, der hätte den auch so 2 Meter vorbei, ne? oder drüber, wo du dann so denkst, der muss den doch nur noch reinschieben, aber das war gar nicht so einfach, dieser Ball. Also war wirklich auch, gut gemacht. Ja, war ein Top-Tag für ihn, also... Hat er eigentlich großer Dienst für die Mannschaft und ja, gut für den FCM. Und wirklich da unten in der Tabelle ist es richtig eng. Also
Das wird ein sehr spannender Abstiegskampf, das können wir jetzt auf jeden Fall schon mal
ja,
sagen.
Ja, könnt ihr mal ganz kurz konkret machen, Magdeburg letzter mit 10, davor Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden, alle mit 13, Düsseldorf 14, Kiel 15, Bochum 16, Bielefeld 17 und vielleicht bei 5 Punkten Vorsprung muss man auch noch Preußen Münster und den ersten FC Nürnberg latent mit zu den abstiegsgefährdeten Teams zählen. Aber ja, es ist auf jeden Fall richtig eng. Viele große Namen, die da unten mit drin hängen. Das wird extrem spannend im restlichen Jahr und dann auch in der Rückrunde. Wo wir gerade beim Thema Magdeburg sind, Jungs, lasst uns noch kurz eine Pokalvorschau an den Tag legen. Der FCM zu Gast in Leipzig bei RB. Die haben am Freitag in der Bundesliga 0:0 gespielt. In Mönchengladbach, Minuskulisse im Gästeblock, so wenig Gästefans wie noch nie zuvor in dieser Saison im Borussia-Park, gerade einmal 700 Sachsen mit dabei und wir haben, das können wir vielleicht ganz kurz einschieben, wieder eine Situation gehabt mit dem VAR, Wahnsinn. Wo jeder Fußballfan in Deutschland einfach nur noch den Kopf schüttelt und sich denkt, bitte, bitte lasst es einfach sein. Habt ihr es gesehen, diese Grafik?
Die Grafik habe ich gesehen, ja.
Ey, ist unfassbar. Da ist die kalibrierte Linie gezogen und dann wird die Grafik gezogen. Und die Linie geht runter vom Kopf von David Raum zum Fuß von Honorat. Und die Zehen, die Fußspitze ist nicht mal über der Linie. Also ja. Wenn du das Bild siehst, dann denkst du dir, okay, kein Abseits, Tor muss zählen. Und er nimmt es trotzdem zurück, obwohl die eigene Grafik sagt, es ist kein Abseits. Und das, wo Knut Kircher ja selbst schon gesagt hat als Schiedsrichterchef, Zentimeter- und Millimeter-Entscheidung können wir nicht. Also es ist wirklich Wahnsinn. Der einzige Gewinner, finde ich, an diesem Tag war David Raum, der auf diese Szene angesprochen gesagt hat, einfach überragend, wie ich mich da zurückhalte und den Abseits stelle. Ich habe mein Ohr extra noch angelegt.
Boah, stark.
Ich muss an der Stelle, was gerade ganz gut passt, liebe Grüße auch an euch ausrichten, von Erik Weißbach. Aus Halle, ein guter Freund von mir, auch Schiedsrichter, pfeift zweite Bundesliga und dritte Liga letztes Jahr gepfiffen, zuletzt unter anderem Dynamo gegen Nürnberg gemacht und der ist auch fleißiger Hörer dieses Podcastes und hat mich nochmal eingestutzt. Wir gehen gerne mal ein Käffchen trinken und das ist immer ganz gut, weil ich so einmal pro Monat mich mit ihm treffe, meinen ganzen Groll so mitnehme quasi, so über alle Schiedsrichterentscheidungen und Videoassistent und lass mich dann mal so ein bisschen von der anderen Seite kommunikativ mal so ein bisschen einfangen, was jetzt da wie wo gelaufen ist, beziehungsweise keine konkreten Szenen, die wir durchgehen, aber so ein paar Sachen, wo ich sage, guck mal, wie siehst du das und wie ist denn das hier? Und er hat gesagt, genau bei dem Fall muss er mir noch mal eine kleine Schulung geben, weil ich da einige Sachen in der Emotion bei dem letzten Beispiel, was du genannt hast, ne, Union gegen Bayern München, nicht ganz korrekt wiedergegeben hätte. Und ich habe gesagt, ich würde mir eine im Osten geht die Sonne auf Schiedsrichterschulung wünschen durch einen DFB-Schiri. Fände ich mal ganz spannend eigentlich für uns.
Ja, aber ist ja passt ja perfekt gerade, weil Union gegen Bayern spielt ja auch, können wir gleich noch drüber reden. Richtig. Aber was hat er denn gesagt? Weil du sprichst über das Tor von Ansa, der auch gefühlt 3,7 Millimeter.
Genau, genau. Nee, also wir haben uns wieder verabredet für den Dezember. Das ist quasi alles in meinem Dezember-Hausaufgabenheft mit dabei, dass ich die Szene auch wieder mitnehme.
Ja, sehr gut.
Aber vielleicht kriegen wir ihn mal irgendwann hier rein. Wäre ja, glaube ich, auch mal ganz gut, mal nicht nur immer über Schiedsrichter zu sprechen, sondern auch mal mit Schiedsrichtern. Vielleicht auch mal eine gute, was für ein Weihnachtswunschzettel vielleicht oder so.
Ja, also wenn ihr euch trefft, dann bin ich gespannt, wenn du ihm die Grafik von Honorat gegen RB und von Ansa gegen die Bayern vorlegst, was er dazu sagt. Sehr spannend. Und Union gegen Bayern ist schon ein gutes Stichwort. In der Bundesliga haben sich die Bayern in letzter Minute in der Nachspielzeit durch Harry Kane zum Unentschieden gerettet an der alten Försterei. Jetzt haben wir dieses Duell im DFB-Pokal, Jungs. Glaubt ihr, dass Union diesmal in der Lage sein wird, die Bayern zu packen?
Ja, also ich würde es mir wünschen.
Tiefes Durchatmen deutet erstmal auf Nein hin.
Naja, wenn du dir anschaust, was die Bayern am Wochenende wieder gemacht haben, also die lagen ja wieder zurück gegen St. Pauli und haben dann wirklich, also man weiß ja eigentlich schon, wenn die zurückliegen, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Hat dann sogar relativ lange gedauert, aber sie haben das Spiel dann eben noch gedreht in der Nachspielzeit. So ja aber auch leider bei Union passiert.
die ja lange 1-0 geführt haben und dann eben auch in der Nachspielzeit, es war glaube ich ja 90. und 95. oder so, dreht Heidenheim dann.
Aber Gregor, da muss ich kurz einhaken. Ich finde, wenn die Bayern zu Hause gegen St. Pauli zurückliegen und erst in der Nachspielzeit das Spiel noch gewinnen gegen eine Mannschaft, die glaube ich jetzt, korrigiert mich, 9-mal in Folge verloren hat, dann ist das eher etwas, was Hoffnung macht für Union, oder?
Ja. Weiß ich nicht.
Nee, widerspreche ich entschieden. Aber wir wollen jetzt nicht über Bayern sprechen, aber es ist so, du glaubst nicht dran. Du glaubst nicht dran. Egal, wie, das ist das Problem. Du weißt, Bayern zieht das sowieso noch.
Das meinte ich auch gerade. Ja.
Aber du gehst nicht ins Spiel. Und du gehst nicht ins Spiel und glaubst dir, oh Gott, da stehen die Übermächtigen. Weil St. Pauli hatte sie in München am Rande des Punktverlustes.
Gut, das macht Union und jetzt vielleicht dann sowieso nicht aufgrund des letzten Ergebnisses gegen Bayern. Ja, das ist sicherlich deren Faustpfand. Aber ja, das ist natürlich blöd, mit diesem Ergebnis jetzt am Wochenende dann da so reinzugehen. Wäre natürlich schön gewesen, hätten sie wenigstens einen Punkt geholt gegen Heidenheim.
Wobei, auf der anderen Seite ist es ja oftmals so, wenn jetzt Bayern gegen St. Pauli nur einen Punkt holt, bei allem Respekt an St. Pauli, oder gar sogar verliert, dann wissen wir ja, dass die Bayern dann meistens im Folgespiel diejenigen sind, die dann wirklich eine 8-0-Trockenrasur gegen den Strich rausknallen, weil die einfach so viel Wut im Bauch haben. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn dann das Spiel doch gewonnen worden ist, sozusagen auf Bayern-Seite, dass Union da sich vielleicht drauf verlassen kann. Ja, wir haben es ja schon mal gezeigt. Und Steffen Baumgart, glaube ich, der wird da Videos zeigen von dem Spiel und nochmal irgendwelche Fan-Zusammenschnitte. Der wird jeden Trick, der wird irgendeine JBL-Box wieder aufstellen am Trainingsplatz. Der wird wieder alles versuchen, glaube ich.
Ich sag, er steht oberkörperfrei am Spielfeldrand.
Ja,
weil ist ja jetzt ein bisschen wärmer geworden wieder in Berlin, deswegen.
Nackt mit Weste.
Genau. Ja, wird auf jeden Fall, glaube ich, eine geile Pokalpartie. Alte Försterei wird wieder gut aufgelegt sein.
Das glaube ich auch. Ja, und ihr habt natürlich recht, Union muss das schon noch wegstecken. Ne? 2 Gegentore nach der 90. Minute gegen Heidenheim. Die Bayern treffen 2-mal in der Nachspielzeit. Union verliert das Ding ganz spät. Also, ja, bin gespannt, ob sie es wieder so ausgeglichen gestalten können wie damals in der Bundesliga. Heiße Pokalpartien auf jeden Fall, die da bevorstehen, Jungs. Und dann haben wir es fast schon. Für heute lasst uns zum Abschluss noch ganz kurz über Folgendes sprechen und mal wieder und immer wieder gerne Lothar Matthäus hören.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Wir reden natürlich über die Regionalliga-Reform. Ihr habt das mitbekommen, die Arbeitsgruppe hat sich getroffen in Präsenz in Frankfurt und hat da 6 Stunden gearbeitet vergangene Woche. Und man ist jetzt zunächst mal übereingekommen, dass man sich vorerst auf die 4-gleisige Regionalliga konzentriert. Heißt nicht, dass die 2-gleisige vierte Liga oder die Vision einer 2-gleisigen vierten Liga komplett vom Tisch ist. Es werden jetzt erstmal Argumente pro und contra 4-gleisige Regionalliga gesammelt, wie man das Ganze umsetzen kann. Und wenn das dann nicht zustande kommen sollte, dann wird das Ganze nochmal ausgiebig abgewogen. Und die 4-gleisige wird in jedem Fall auch geprüft. Wie gesagt, die 2-gleisige wird geprüft, der Fokus liegt erstmal auf der 4-gleisigen. Und was noch interessant ist, das hat der Kollege Patrick Franz recherchiert, es gibt parallel eine weitere Arbeitsgruppe oder einen Arbeitskreis unter Beteiligung unter anderem von Jürgen Klopp und hochrangigen Fußballfunktionären aus Deutschland, wo die Talentförderung in Deutschland möglicherweise neu strukturiert werden soll. Und ein Thema, was da erwogen wird, es ist noch nicht konkret, es ist auch nicht in Planung, aber es wird zumindest erwogen und diskutiert, ist die Einführung einer U21-Liga für die Nachwuchsteams der Profivereine in Deutschland. Und das hätte natürlich, das ist ja ein Szenario, was Jürgen Klopp schon öfter ins Spiel gebracht hat und ganz klar favorisiert durch seine Erfahrungen als Coach vom FC Liverpool in England, weil da haben wir ein solches System und Jürgen Klopp ist da großer Fan von und sagt, das müssen wir hier in Deutschland auch einführen. Wenn das kommen sollte, hätte das natürlich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch Auswirkungen auf die Zweitvertretungen in der dritten Liga und in der vierten Liga, weil die Profivereine der DFL dann die Wahl hätten, oder zumindest die Möglichkeit hätten zu sagen, U21 Bundesliga und oder U23 gönnen wir uns beide oder sparen wir uns die Zweitvertretung, gehen auf die Bundesligamannschaft U21. Also da könnte eine ganze Menge Bewegung reinkommen und womöglich haben wir da wirklich eine tiefgreifendere Veränderung im deutschen Fußball, auch was Talentförderung angeht, als nur eine Neuordnung der Regionalligen.
Ja, und das ist ja sicherlich auch kein Zufall, dass jetzt parallel von DFB und DFL da auch drüber gesprochen wird. Das hat ja auf jeden Fall was mit der Regionalliga-Reform-Arbeitsgruppe zu tun. Und ehrlich gesagt, also ich habe viel den Kommentar gelesen, das wäre natürlich die perfekte Lösung. Wir haben ja sehr oft schon darüber gesprochen, die U23-Mannschaften sind insgesamt, hilf mir kurz, Güppi, wie viel in den Regionalligen?
Ich glaube, alleine 7 ja im Westen zum Beispiel.
Allein 7 im Westen,
genau. Oder so ist, das reicht ja schon als Argument.
Das
ist, also.
Genau, das Argument wird ja oft angeführt, wenn die nicht mehr da wären, wäre es easier, die Regionalliga 34
zu machen. Und wenn es blöd läuft, und dann haben wir im Übrigen so oder so ein Thema, hatten wir ja schon mal kurz angesprochen, ich glaube letzte Woche oder vor 2 Wochen, wenn es blöd läuft, nächste Saison 5 in der dritten Liga, ne? Weil im Südwesten, im Westen und in Bayern jeweils Zweitvertretungen ganz vorne mit dabei sind.
Wir bleiben dran. Es ist viel los im Fußball und vielleicht stehen große Veränderungen an. Wäre doch auch nicht schlecht. Veränderungen müssen ja nichts Schlechtes sein, ne?
Apropos in dem Fall sowieso nicht. Das ist auch euer Signal. Neben Bewertungen und Kommentaren, wie gesagt, nochmal auch nochmal den Wecker zu stellen für nächsten Montag, weil nächsten Montag werden wir höchstwahrscheinlich über die Innenministerkonferenz sprechen. Hashtag große Veränderung. Also jetzt schon mal einen Wecker stellen, nächste Woche Montag, Mittag, da müsste man dem Chef sagen, hier, ich brauche jetzt mal irgendwo 2 Stunden Ruhe für mich, Kopfhörer rein und dann Abfahrt, weil ich glaube, da, Thema Veränderung, können wir uns auf eine vorige Folge freuen, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen wahrscheinlich.
Die Innenministerkonferenz, die übermorgen losgeht, vom 3. bis 5.
Ja, Mittwoch, genau.
Was am Samstag um 14 Uhr losgeht, ist das... ist der Leckerbissen Luckenwalde gegen Erfurt, den man verfolgen kann bei Spio. Wie fandet ihr
diese? Hörst du mal auf zu lachen, Gregor.
Wie fandet ihr diese Überleitung von mir? Ich habe nur, über meine Überleitung gelacht.
Also okay, ich wollte gerade sagen.
Die Begegnung
ist top. War top. Die war world class.
Ich meine, man hat richtig gesehen, wie du kurz so gezögert hast. Mache ich es jetzt wirklich? Okay, komm, ich
mach's. Als ich da gezögert habe, habe ich kurz über den Liedtext für Matthäus Zukowski nachgedacht.
Also am Samstag, 14 Uhr, die Partie Luckenwalde gegen Rot-Weiß Erfurt live bei Sport im Osten. Kann RWE den Aufwärtstrend fortsetzen und vielleicht dann doch nochmal zumindest ganz langsam nach oben schielen und den Abstand verkürzen? All das könnt ihr live sehen am kommenden Samstag, 14 Uhr, bei Sport im Osten. Jungs, und wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich euch eine schöne Woche wünschen. Haut euch noch ein paar Plätzchen oder ein paar Stollen rein. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und hören.
Ich hau mir erstmal einen Kaffee rein hier aus dem Glas von Dynamo Dresden. Im Jahr 1971 sind sie Fußballmeister und FDGB-Pokalsieger geworden. Da trinke ich jetzt mal ein schönes Käffchen draus.
Ich habe hier eine Weihnachtstasse. Mir reicht die.
Jungs,
mal die schöne Woche.
Lasst euch schmecken.
Schöne Woche, hat ganz viel Spaß gemacht.
Haut rein.
Macht es gut.
Ciao.
Ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.